så scheiße, Scheißdreck da, ihr Lumpe, wa?
Willkommen zum Podcast Die urbane Spinnstube. Ihr hört Episode 15 zum Thema Ernährungssouveränität. Ich bin die Distel und ich melde mich aus Berlin und habe meine üblichen Segmente. Mal kurz die Shownotes rausholen. Ich habe ein bisschen Housekeeping, dann Stricken, Spinnen, urbane Selbstversorgung. Was ich gerade toll finde, das wöchentliche Teechen. Und dann kein Saxophonstück am Schluss, kein neues. Leider werde ich was Altes recyceln. Und dann können wir gleich anfangen mit dem Podcast. Ja, am Anfang war eigentlich nur so ein Soundcheck von mir und dann fand ich den aber lustig und habe das gleich so als Einsteiger drin gelassen, diesen wenig familienfreundlichen Soundcheck. Also meine Nichte sagt, man darf das Wort nicht sagen. Scheiße, scheiße, Mann. Naja, okay, Housekeeping, es gibt einen neuen deutschsprachigen Podcast und zwar Tini, die auch den englischsprachigen Podcast Twin Needle gemacht hat, hat sich jetzt auch dazu durchgerungen, noch einen Podcast zu machen, nämlich Zwillingsnadel. Das ist ihr deutschsprachiger Podcast und da geht es dann halt auch um, also sie strickt, ich glaube, sie spinnt auch und näht und so. Und ich habe mir die erste Episode angehört und war total angetan. Also sie meinte halt, sie spricht zu schnell, aber ich fand es jetzt wirklich angenehm zu hören. Man kann sie finden unter dem Namen, unter der Adresse zwillingsnadelpodcast.blogspot.com. Ja, und dann wollte ich noch sagen, ich war auf dem Wollwechsel in Berlin. Das ist so eine super Wolltauschaktion, die jetzt zum zweiten Mal stattgefunden hat. Und dort habe ich ein bisschen persönlich überbrachtes Feedback zum Podcast bekommen, was mich total gefreut hat. Und da habe ich zum Beispiel die Linkshänderin getroffen, deren Blog ich auch in den Shownotes verlinken werde. Und die hat gemeint, sie hat auf meinem Podcast von dem Wollwechsel gehört und ist deswegen hingegangen. Das finde ich natürlich super. Und dann habe ich noch ein Feedback gekriegt von einer anderen Frau, dass ich beim letzten Mal ja gar keine Teechen-Rubrik hatte und das werde ich dieses Mal wieder haben. Ja, so, nachdem ich ja beim vorletzten Podcast oder so, hatte ich ja so ein ganz laut klapperndes altes Rädchen, Spinnrädchen am Laufen und deswegen wollte ich diesmal auch wieder was tun, spinnenderweise beim Podcasten und ich werde jetzt meine Zwirnhöllenstrafarbeit so halt so Lasergarnstärke sehr fest verzwirnen, hunderte von Metern auf meinem Henki-Spinnrad, das werde ich jetzt nebenher machen, aber davon wird man wahrscheinlich nichts hören, bis auf so ein ganz dezentes Surren oder so. Ja, hört man was? Also wenn man was hört, das ist jedenfalls das Geräusch, wenn das Henki-Spinnrad wirklich auf Hochtouren läuft. Und dann kommen wir zum Segment Stricken. Ja, also seit dem letzten Podcast habe ich nur habe ich nichts gestrickt für mich, auch kein ernsthaftes, in Anführungszeichen, Projekt, sondern ich habe tatsächlich nur Hexi-Puffs gestrickt, aus, weil ich habe mir meinen Reste-Schüsseln genommen und dachte, ich will jetzt so ein Sport aus sportlichen Ehrgeiz, ich will jetzt diese Resteschüssel dezimieren, bis ich möglichst wenig Reste habe. Also ich habe ja immer so sportliche Herangehensweise manchmal, so oh, jetzt mache ich die Resteschüssel leer oder oh, jetzt stricke ich den Strang alle oder so. Ja. Und das habe ich dann in Form von Hexi-Puffs. Das, ach ja, vielleicht sollte ich erklären, was das ist. Für diejenigen, die vielleicht den letzten Podcast nicht gehört haben. Hexi-Puff ist so zusammengesetzt aus Hexagon und so Puffy, also ausgestopfte Hexagons. Und das Ganze ist ein Strickmuster, wo man dann aus Hunderten und oder gar Tausenden dieser ausgestopften kleinen Hexagone eine zusammengenähte so ja, Kuscheldecke macht, den sogenannten Beekeeper's Quilt. Und ich habe nicht vor, den Beekeeper's Quilt zu machen, sondern ich will einfach nur Reste abbauen und wenn ich dann genug habe, dann schenke ich die einer der vielen strickenden Personen, die diesen Beekeeper's Quilt in Angriff genommen haben und vielleicht die dann irgendwann so ein bisschen Hexi-Puff-Support brauchen, weil das ist ja ein riesiges Projekt. Ich weiß nicht, ob man das, ob man da nicht irgendwann eine Durststrecke hat. Ja, und außer diesen Hexi-Puffs hätte ich nichts gestrickt, wäre da nicht gewesen das sogenannte Mother Bear Project. Das ist so ein amerikanisches Projekt, das ist schon mittlerweile ziemlich groß. Das ist also mit Vornamen, die Gründerin heißt Amy, ich weiß leider ihren Nachnamen jetzt gerade nicht, schlecht vorbereitet. Aber Amy hat sich zum Ziel gesetzt, dass Kinder, die AIDS haben oder deren Eltern oder die durch AIDS betroffen sind, also deren Familien vielleicht jemanden durch AIDS verloren haben oder die ihre Eltern durch AIDS verloren haben, dass die irgendwie einen kuscheligen Teddybären bekommen. Und es gibt ein sozusagen ein Strickmuster, dem man dann folgen muss und dann kann man so einen Teddybär stricken und dazu legt man dann $3 Spende dabei, die dazu dient, die Portokosten des Bären zu dem bedürftigen Kind zu decken. Ja, und die Dr. Gemma vom Cognitive Podcast macht da ganz viele Bären und hat schon ganz viele Leute zum Bärenstricken animiert. Und ich habe immer gedacht, naja, das sind halt Amis, das kostet für mich zu viel, so einen Bären nach USA zu schicken. Aber wenn er unter 500 Gramm ist und mal gucken, dann könnte ich das eigentlich für 3,75 Euro dahin bekommen. Also ist gar nicht mal so teuer. Und als ich das erfahren habe, habe ich mir dann das Strickmuster da gekauft gegen eine Spende von $5 kriegt man das. Dann muss man 2 Wochen warten, weil die das mit der Post schicken. Ja, und dann habe ich einen total süßen so Teddybären auf dem letzten Stricktreffen gestrickt und jetzt bin ich so am zweiten Teddybär gerade. Für Mother Bear. Und das verlinke ich auch, also wenn ihr da Lust hättet mitzumachen, ist vielleicht, ja, ich habe halt einfach gedacht, habe schon Lust gekriegt durch den Cognitive Podcast und es ist auch weniger umweltfeindlich, Sachen so weit zu verschicken, wenn man das mit dem Schiff macht. Und ich mache dann bestimmt keine Luftpost, weil das muss ja nicht irgendwie, das läuft schon seit Jahren, dieses Projekt, und das, die haben schon über 70.000 Kuschelteddys an von AIDS, von der Krankheit AIDS betroffene Kinder verschenkt. Und da macht das ja nichts, wenn es länger dauert. Ja, dann wollte ich noch in diesem Teil vom Wollwechsel erzählen. Der Wollwechsel, das ist so eine Wolltauschaktion gewesen, die von Ello und einigen Strickerinnen vom, ich glaube von, die sich beim Stitch and Bitch Berlin treffen, organisiert worden ist. Und Ellos Blog kann ich auch noch verlinken in den Shownotes. Und der hat dieses Jahr ein bisschen anders stattgefunden als letztes Jahr. Also entgegen dessen, was ich im Podcast erzählt hatte, war dieses Jahr war es ein bisschen anderes System und es war auch total trotzdem total lustig und nett. Das Wetter war halt total schlecht und dadurch sind vielleicht auch einige zu Hause geblieben, die bei dem Schnee, Regen, kalt, feucht nicht vor die Tür wollten. Aber es war doch gut besucht und ja, ich habe einige getroffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Also Ello oder die Jaco und es ist jetzt ihr Revelry-Name, Ryu habe ich wieder gesehen, oh, endlich mal. Habe ich auch schon seit letzten Herbst nicht mehr gesehen. Ja, und das funktioniert. Ich hatte auch ein paar Garne zum Tauschen raussortiert. Bei mir ist ja echt die Tragik mit meiner letzten Herbst, dieser Motteninvasion, als ich da aus dem Urlaub kam. Und dann musste ich erstmal alles sichten und bekämpfen. Also dadurch konnte ich einiges nicht zum Tauschen nehmen, weil das halt leicht beschädigt war. Und ich habe halt alles, was ich gefunden habe, was ich nicht mehr brauche, habe ich echt penibelst kontrolliert und nur die Sachen, die wirklich makellos ausgesehen haben und als ob da keine Motten dran waren, habe ich genommen. Ich habe jetzt schon seit Monaten keine Mottenprobleme mehr gehabt, weil ich halt meinen ganzen Stash habe ich dreimal durchs Gefrierfach rotiert. Also denke ich, kann schon sagen, dass ich da guten Gewissens damit habe tauschen können mit der Wolle. Und dann hatte ich halt Sockenwolle aus den günstigeren Preisklassen, weil ich habe einfach zu viel Sockenwolle und ich habe jetzt auch schon recht viel so hochwertig handgefärbte Sockenwolle. Und bis ich dann halt zu der günstig Sockenwolle durch mich durchgerungen habe, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Und dann habe ich einen Strang handgefärbtes Lace Garn, wahrscheinlich gefärbt auf Filigran von Zitronen, habe ich aussortiert. Das hatte ich tatsächlich auf dem Wollwechsel 2011 ergattert. Und hatte daraus auch was machen wollen, aber wie sich das so ergab, habe ich 2011 sehr viel Lace-Garn mit der Spindel fertig gesponnen. Und selbst gesponnenes Lace-Garn ist natürlich dann noch geiler als gekauftes oder halt ja, so kommerzielles Garn, was halt handgefärbt ist. Und deswegen sehe ich nicht, dass ich diesen Strang schönes, handgefärbtes Lace-Garn in naher Zukunft verstricken werde und deswegen wollte ich, dass er in gute Hände kommt. Dann habe ich ein Artyan noch zum Tauschen raussortiert mit dem Namen Shamanic Goat, also die schamanische Ziege. Das ist aus einer selbst vorbereiteten Schafswolle, die ich direkt vom Scheren genommen hatte, also eine Mischung aus walisischem Schwarznasenschaf und pommerschen Lammschaf. Und das hatte solche Garnpuschelpompons und war mit Baumwollstreifen, die waren damit eingesponnen. Dann waren da so kleine Coils aus farbwechselnder Merino-Wolle mit eingesponnen und ein Streifen aus so einem afrikanischen handgebatikten Musterstoff und ich fand dieses Artyan super gelungen und hat mir auch super gefallen, aber ich habe immer so das Problem, dass ich nicht weiß, was ich mit den Artyans dann machen soll. Also die Sachen, die mir Spaß machen zu stricken, die brauchen halt immer so langweiler Garn oder halt ja so normales Garn. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht findet sich ja doch jemand, dem die so Artian richtig gut gefällt. Und dann na, Sockenwolle, Lace Garn, Artian. Ach ja, dann habe ich noch zwei Reste von meinem Pullover-Projekt. Da habe ich so ein Fischer-Pullover, so ein Gansy gestrickt. Aus einem Gemisch, glaube ich, 50-50, Wolle und Acryl war das. Und der ist sehr schön geworden. Da habe ich noch ein paar Knäuel übrig gehabt und die habe ich dann auch noch mitgenommen. Und ich muss sagen, alles hat seine Abnehmerin gefunden, was mich total gefreut hat. Letztes Jahr ist nämlich von dem, was ich mitgebracht habe, im Prinzip alles liegen geblieben oder fast alles. Und das sah man dann dran, dass es dieses Jahr wieder auf dem Tisch lag. Und da hat mich das total gefreut, dass eine Frau, die glaube ich sogar mit dem gleichen Vornamen wie ich sich angesprochen wurde, die hat beide Artians, das vom letzten Jahr und das von diesem Jahr genommen und hat sich total drüber gefreut. Und das hat mich wiederum total gefreut. Und ich glaube, unterm Strich waren alle mit dem Wolltausch also wieder mal super zufrieden. Und es gibt diesen Wollwechseleffekt, das halt, wo man immer das Gefühl hat, man hat viel tollere Sachen bekommen, als man gebracht hat. Aber da muss ich halt sagen, das ist auch einfach der gewünschte Effekt des Wollwechsels, dass man das los wird, was man nicht braucht und Sachen findet, die man eben ja, gut findet. Ja, und dann wollte ich noch erzählen, was ich auf dem Wollwechsel selber mitgenommen habe. Und zwar war das ein Knäuel Online Super Socke, glaube ich, oder Online Sockenwolle Tweed. So ein Grau mit Tweed drin. Ich liebe Sockenwoll Tweed. Oh, stehe ich drauf. Und dann habe ich so vier Knäuel Rowan irgendwie Baumwollgarn mitgenommen. Das ist so ein dickes Baumwollgarn in so einem Jeans mit blau meliert, was auch noch vom letzten Jahr, glaube ich, war. Und dazu habe ich auch ein anderes so graugrünes Baumwollgarn gefunden. Und zusammen mit dem Rowan müsste das irgendwie so ein geringeltes, keine Ahnung, ärmelloses Shirt müsste gerade so reichen dafür. Und da freue ich mich total drauf, das zu machen. Weil sowas kann ich, glaube ich, echt mal gebrauchen für den Sommer. Und dann habe ich noch eine Tüte Jakobschaf Spinnwolle mitgenommen. Die ist jetzt eher so grob, aber Jakobschaf ist, glaube ich, auch so eine seltene Schafrasse. Und da interessiert es mich einfach, wie die Wolle so sich, was es für ein Garn gibt. Und dann habe ich noch, die Nasin hat gerade so einen Pullover in Arbeit, der nennt sich Plain and Simple von Vera Velimäki. Die ist gerade ja so der super aufsteigende Stern der Strickdesign-Scene und ich finde, ja, da muss es auch einen Grund für geben und ich nehme an, dass sie schon gute Muster schreibt. Ja, und da war jedenfalls so ein Garn, so ein dünnes, das besteht, glaube ich, zur Hälfte aus Acryl und dann glaube ich, 30% Wolle und 20% Seide macht die andere Hälfte aus und es heißt Saidana. Das ist schon ein gruseliger oller Name, aber es ist eine ganz schöne Farbe, so ein Braun. Ich mag ja eh Brauntöne, so ein Sand, so ein helles beigebraun. Und daraus will ich auch diesen Plain and Simple Pullover stricken. Und ich habe auch irgendwie so viele Knäuel davon bekommen. Mitgenommen, dass es auch reichen wird dafür. Und eigentlich kann ich es gar nicht erwarten, damit anzufangen, aber ich habe noch nicht die richtige, ich habe keine 2 mm Rundstricknadel. Und da muss ich mir erst eine besorgen. Und dann fange ich den an. War wieder wirklich schön. Und ja, super, vielen Dank, Ello, dass du das organisiert hast. Es war wirklich sehr schön. Ja, dann kommen wir mal zum Spinnen. Und es sieht echt so aus, als komme ich mit meinem Gezwirne zu Ende. Juhu! Und sonst habe ich vom Spinnen nicht so viel zu erzählen. Ich habe ja mal vor ein paar Folgen davon erzählt, von der Kreuzspindel an sich und wie sie funktioniert und dass ich persönlich die Kreuzspindeln aerodynamisch ungünstig finde. Also sie sind relativ langsam, es ist halt einfach der Bauform geschuldet. Und ich habe mich jetzt doch entschlossen, meine Kreuzspindel abzugeben. Und sie wird ein neues Zuhause finden, entweder bei Maddy von Maddys Wohnküche, dem Podcast, oder bei einer netten Frau, die auch zu unserem Spinntreffen kommt, nämlich bei Nasin. Mal gucken, wo sie dann landet. Und da bin ich dann, glaube ich, ganz sicher, dass die Spindel dann wirklich mehr genutzt wird wie hier. Also ich spinne zurzeit noch so ein bisschen so ein herbstgraues Artian da drauf. Oder halt den Single fürs Artian, die Verzwirnerei mache ich dann wohl am Spinnrad. Und dann habe ich noch eine Woche dafür Zeit und dann muss ich die Spindel halt, dann bin ich die Spindel los, weil dann ist wieder Spinntreffen von Berlin Spind und da freue ich mich auch schon sehr drauf. So, dann kommen wir mal zur urbanen Selbstversorgung, aber erst muss ich mir noch einen Tee holen und die Zwirnarbeit mal unterbrechen. So, da bin ich wieder und weil ich mir gerade einen Tee geholt habe, glaube ich, schiebe ich schnell die Teechen-Rubrik nach vorne. Und zwar habe ich hier einen Früchtetee Blutorange. Und zwar habe ich den gekauft in meinem Kiez-Teegeschäft. Der Teeladen heißt Bohea und ist halt, die spezialisieren eigentlich auf so, keine Ahnung, so Snob-Tees, so Grün-Tee und so spezielle Tees halt, wo man, die super, super teuer sind und wo man dann so fingerhutgroße Tässchen mit japanischen Kännchen benutzt, damit man den Tee auch so richtig auskosten kann. Aber die haben halt auch ein Regal für so Leute wie mich, die nicht so spitz, die so Banausen sind und halt diese aromatisierten ohne Schwarztee bevorzugen. Und da habe ich mir den gekauft, diesen Orangenfrüchtetee. Und dann, damit der ein bisschen länger hält, mische ich ein bisschen Rooibos mit rein und das trinke ich gerade und das finde ich super lecker. Ja. Okay, weiter geht's mit der urbanen Selbstversorgung und da habe ich so ein bisschen was vorbereitet. Wir sind bei Teil 3 unserer Serie zum Weltagrarbericht und der Weltagrarbericht hat ja eins der großen Ergebnisse des Weltagrarberichts war ja, dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft und die Selbstversorgungs-, also die Subsistenzlandwirtschaft große Teile der Weltbevölkerung ernähren und dass eine der stärksten Ursachen für den Hunger die ist, dass die Bedingungen für diese Kleinstbetriebe immer schlechter werden. Und das steht in einem engen Zusammenhang mit so einem Konzept der Kleinbauernorganisation La Via Campesina. Und dieses Konzept heißt Ernährungssouveränität. In der Politik hat es bislang das Konzept der Ernährungssicherheit gegeben. Und das bedeutet eigentlich, dass in einem Land so viele Lebensmittel vorhanden sind, dass alle Menschen ausreichend davon ernährt werden können. Und die Kleinbauernorganisation La Via Campesina hat dieses Konzept der Ernährungssicherheit aufgelöst durch das Konzept der Ernährungssouveränität. Und die Ernährungssouveränität fragt nicht nur, ist was zu essen da, sondern was ist da und wie wurde es produziert, wo kommt es her und wie sind überhaupt die Bedingungen gewesen, wie es produziert wurde. Und dann muss ich jetzt einen Notizzettel, wo ich mir einen Haufen Zeug aufgeschrieben habe, zur Hand nehmen. Genau. Die Ernährungssouveränität ist halt, ja genau, das Konzept ist von Elvira Campesina entwickelt worden und man kann die praktisch auf zwei Ebenen anwenden. Also für den Welthandel bedeutet Ernährungssouveränität das Recht der Staaten, ihre Lebensmittelproduktion selbst zu gestalten. Jetzt denkt man ja, ist doch normal, jeder Staat hat doch da seine eigenen Agrargesetze, kann doch jeder selber gestalten, wie er will. Na, das ist leider nicht so einfach, denn dem stehen bestimmte Dinge entgegen. Und das sind vor allem Abkommen mit der WTO, also der World Trade Organization, die in Bezug von Globalisierung und Welthandel abgeschlossen wurden und zum Beispiel gerade mit ärmeren Ländern. Und die ärmeren Länder werden durch diese Abkommen dazu gezwungen, zum Beispiel Patente auf Leben zuzulassen in ihrer Gesetzgebung oder Billigimporte aus Industrieländern in ihre Märkte reinzulassen, wodurch dann praktisch die lokale Produktion ruiniert wird. Sie werden dazu gezwungen, sich so Saatgutabkommen, die sozusagen ja so Saatgutkonzerne nützen, also da das zu legalisieren und so weiter und so fort. Also diese internationalen Abkommen, die stehen halt dieser Ernährungssouveränität auf nationaler Ebene zum Beispiel entgegen. Und da diese Abkommen meistens so geschlossen werden, dass Industrieländer davon gut haben, bekommen wir das gar nicht so mit, weil unsere Interessen als Bewohnerin vom Industrieland werden durch diese Abkommen eigentlich gestärkt. Und das ist sozusagen, die dienen unserer Ernährungssouveränität, aber nicht der vieler anderer Länder. Und dieses auf dieser Welthandelsebene ist es eben so, dass zunächst mal jedes Land das Recht haben muss, seine Agrarpolitik selbst zu gestalten und nicht durch irgendwie so internationale Abkommen wie TRIPS oder so dazu gezwungen werden darf, sich selbst zu ruinieren. Gut, dann gibt es noch die Bedeutung der Ernährungssouveränität für den nationalen Handel oder den regionalen Handel. Und da bedeutet es das Recht ländlicher Gemeinden und lokaler Kleinbauern auf Selbstbestimmung, demokratische Selbstorganisation und das Verfügen über landwirtschaftliche Produktionsmittel. Und diese Produktionsmittel sind so was Banales wie Wasser, Land, das eigene Saatgut, also zum Beispiel, dass man halt Saatgut schon immer getauscht hat untereinander und dadurch halt, wie sagt man so schön, Zugang hatte zu pflanzengenetischen Ressourcen. Also man kann sich ja vorstellen, dass so eine Pflanzenart oder so eine Pflanzen, sowas wie zum Beispiel der Weizen, da gibt es eigentlich hunderte von verschiedenen Sorten und es gibt einen riesigen Genpool dieser Pflanzenart und es gibt total viele Sorten, die in den verschiedensten Klimata klarkommen. Und wenn jetzt der Handel und das Anbauen dieser Sorten verboten wäre und es wären nur noch bestimmte Sorten zugelassen, die man beim Saatgutkonzern kaufen kann, dann wäre praktisch so die traditionelle Sorte, die gegen Dürre resistent ist, weg vom Fenster und dann würde dann einfach, und die Kleinbauern könnten dann halt auch keine Sorten mehr züchten, die mit denen sie in ihrer Parzelle auf ihrem Land am besten klarkommen, sondern müssen sie halt das Saatgut von der Stange nehmen, was ihnen vielleicht gar nicht taugt. Und dafür noch schön Nachbaugebühren bezahlen. Ja, schönen Dank auch. Und ich sagte vorhin, was wäre, wenn jetzt diese ganzen Sorten verboten wären? Da hätte ich eigentlich den Konjunktiv nicht benutzen brauchen, weil es ist schon so, dass die Sorten alle verboten sind, bis auf eben wenige noch zugelassene Sorten, die Saatgutfirmen gehören und für die von Gesetz wegen sogenannte Nachbaugebühren abgedrückt werden müssen. Das ist in Deutschland so und in vielen Ländern, die noch nicht so industrialisiert sind wie in Deutschland, ist es noch nicht so, aber soll praktisch so durchgesetzt werden. Und das bedeutet natürlich für die kleinbäuerlichen Strukturen, die dort in viel stärkerem Maße vorhanden sind, als sie es hier noch sind. Hier gab es ja so ein Kleinbauernsterben. Noch als ich Kind war, gab es bei uns im Dorf Kleinbauern. Jetzt gibt es, glaube ich, keinen einzigen mehr. Ja, also in anderen Ländern gibt es noch viel mehr kleinbäuerliche Strukturen und die sind natürlich dadurch in Gefahr. Diese nationale oder halt die regionale Ernährungssouveränität ist halt dieser Zugang zu den Produktionsmitteln, dass die Produktionsmittel auch in die Hand der Produzentinnen gehören. Aber es bedeutet halt auch das Recht von Verbraucherinnen auf Selbstbestimmung gegenüber der Wirtschaftsmacht von Lebensmittelkonzernen und Handelsketten. Das ist für mich, die ich ja keine Bäuerin bin, interessant. Und was halt ganz wichtig bei Ernährungssouveränität ist, ist das Prinzip, dass die regionale Versorgung Vorrang hat vor dem Export, während in der aktuellen Welthandelssituation es halt so ist, dass in vielen Ländern der Export Vorrang hat vor der regionalen Versorgung, sodass die Bevölkerung unterversorgt ist, während massenhaft Lebensmittel exportiert werden. Zum Beispiel ist es jetzt in den letzten Zeiten in den Medien gewesen, das sogenannte Landgrabbing in Äthiopien. Also da werden dann tonnenweise, wird da das Getreide rausgeschafft und der Sesam, während irgendwie die lokalen Bauern halt verarmen. Das ist schon scheiße, kann man nur so sagen. Ja, scheiße, das ist ja Lumpe, wa? Ja. Und im Zusammenhang, um jetzt den Bogen zu schlagen zum Weltagrarbericht, ist natürlich, das war ja der hat sich ja zum Ziel gesetzt, der Frage auf den Grund zu gehen, wie man die Welt und die vergrößerte Weltbevölkerung ernähren kann. Und da kamen sie ja zu dem Schluss, die Menschen sollen sich selbst ernähren können und das könnten sie, wenn halt nicht vieles dem entgegenstehen würde. Und ich habe da noch einen super Artikel gefunden, den es als PDF-Datei im Internet gibt. Und zwar, wenn man bei Wikipedia den Begriff Ernährungssouveränität nachschlägt, dann ist unten einer von den Links, ich glaube sogar der erste der Ressourcen ist ein Link zu dieser PDF-Datei, der ist von Astrid Engel und der Titel ist Ernährungssouveränität, immer noch ein unbekannter Begriff. Und da erklärt sie halt auch nochmal super gut, was es ist und halt auch, welche Faktoren die Ernährungssouveränität gefährden. Und wer sich für das Thema interessiert, dem sei dieser Artikel von Astrid Engel nochmal echt ans Herz gelegt. Der ist auch total interessant geschrieben und viele Artikel so zu so Politthemen oder Landwirtschaftskram, es sind ja schon sehr trocken geschrieben. Und das ist da halt echt nicht so der Fall. Dann gibt es noch zu dem Thema was zu erzählen. Und zwar war ja gleichzeitig mit dem Wollwechsel so eine richtig große Kleinbauerndemo in Berlin. Und die war organisiert vom Arbeitskreis Bäuerliche Landwirtschaft. Das war auch letztes Jahr eine Organisation, die mitorganisiert ist. Und das ist so der deutsche Verband von bäuerlichen Kleinbetrieben. Also das ist was anderes als der Hauptbauernverband, der halt so mehr die Großlandwirtschaft repräsentiert, und die ABL, also die bäuerliche Landwirtschaft, ist halt so von den kleineren Bauern. Die haben auch eine Initiative gegen diese Nachbaugebühren, und für das, die beraten dann sozusagen Bauern, wie sie sozusagen ihr eigenes Saatgut vermehren können und wie sie mit den Forderungen von Saatgutkonzernen umgehen können. Genau, also diese ABL ist, soweit ich weiß, auch Mitglied in der weltweiten Organisation Via Campesina. Also die sind sozusagen direkt damit verknüpft, und da war ich dann demonstrieren am Samstag. Und das war diesmal, war das Wetter echt schlimm. Also kaum waren wir da am Treffpunkt, da ging es dann schon so mit so einem Schneeregen los. Und also der Wind und die Feuchtigkeit, das war schon alles ganz schön übel. Und die Demo war sehr gut besucht. Leider nicht so ganz so viele Leute wie im letzten Jahr, aber halt richtig super viele Leute und halt auch viele Bauern, Öko-Organisationen und so. Und was ich halt echt schön finde, ist, dass bei diesem Thema kleinbäuerliche Landwirtschaft, da kommen halt die Ökos und die Bauern endlich zusammen. Und da ist es nicht so eine Front, ah, die scheiß Bios, die scheiß Bauern und so, sondern da merkt man halt, dass es eigentlich gemeinsame Interessen gibt. Und vom Stricktreff im Café Morgenrot war auch eine da. Wir haben uns getroffen, und sie ist auch in urbanen Gärten aktiv. Und wir sind dann beim urbanen Gartenblock gelandet. Also da hatten wir dann uns angeschlossen und haben mit dem Allmende-Kontor und dem Rosa-Rose-Garten demonstriert. Und dann haben wir noch eine vom Morgenrot-Stricktreff getroffen, die auch ganz unabhängig von uns auch auf der Demo war. Das war schon klasse. Also, das war schon super. Ja, was ich gerade toll finde, kommt jetzt dran. Nein, ich bin ein bisschen lang, schon wieder die Folge. Aber jetzt sind wir ja schon beim letzten Punkt. Also, was ich gerade toll finde, und zwar ist es was völlig Immaterielles und etwas, was manchmal ganz selbstverständlich erscheint, nämlich Selbstvertrauen. Ich war, ja, ich erzähle das jetzt einfach mal so kurz, was der Zusammenhang dieses gerade Toll-Segments ist. Ich war so als Teenie so ein ziemlich schüchterner Mensch, also so hatte eigentlich, habe mir nichts zugetraut und war sehr, sehr zurückhaltend. Warum das war, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist halt, ja, viele Teenies haben halt so ihre Probleme, und ich halt auch. Und ich war immer so ein schüchternes Kind und ein schüchterner Teenager gewesen. Und wie ich dann so erwachsen wurde, habe ich relativ viele schöne Erfahrungen gemacht und bin eigentlich auch immer ein bisschen über mich hinausgewachsen, und dann ist aus mir schon so ein, ja, selbstbewusster Mensch geworden, ich wusste, was er kann. Einfach, wo ich dachte, juhu, ich bin erwachsen, Teenagerzeit endlich rum, und diese schreckliche Unsicherheit ist auch rum, wie schön. Ja, dann war ich so, boah. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich dann, hat das Schicksal, sagen wir mal so, das Schicksal hat mich eingeladen, an mir selber viel Kritik zu haben, an mir selber zu zweifeln und mich zu hinterfragen. Und ich habe halt so gedacht, naja, was kann mir schon passieren? Selbstkritik ist doch immer gut und sich hinterfragen ist doch immer gut und das dient doch der Selbsterkenntnis, doch alles super und so. Und ich hab mir da nicht so klar gemacht, dass das auch schädlich sein kann. Also wenn Leute gesagt haben, du, das und das ist aber scheiße, dann habe ich immer gesagt, so, ja, dann habe ich mir das immer angehört und angenommen und so. Und das kann man auch übertreiben. Und dann fand ich mich irgendwann wieder in der Situation, wo ich merkte, so, oh, scheiße, Selbstbewusstsein flöten gegangen. Toll. Inzwischen habe ich das auch wieder aufgebaut und es geht mir wieder total gut, aber ich habe echt gemerkt, dass es nicht so selbstverständlich ist und dass man halt, ja, ja, ich denke, bei mir ist es auch einfach vom Charakter ist nicht so ganz von ungefähr gekommen, dass ich als Kind und Teenager so schüchtern und mit wenig Selbstvertrauen war. Ich denke, ich neige einfach dazu, alles sehr skeptisch gegenüber mir selber zu sein und halt auch die alles so ein bisschen zu hinterfragen. Ich habe so ein bisschen, manchmal bin ich so ein bisschen intellektuell, aber dann wieder nicht intellektuell genug, um eine Sache so zu analysieren, dass ich merke, hey, so scheiße bin ich ja gar nicht. Ja, also im Nachhinein betrachtet ist alles wieder gut. Und man kann echt auch zu kritisch sein mit sich selbst, das kann man und man sollte das nicht, man sollte es nicht tun, man sollte einfach so eine Balance finden zwischen Kritik und Lob und also Eigenlob stinkt auch nicht so sehr, wie man manchmal denkt. Ja, das war, was ich gerade toll finde, Selbstvertrauen, super. Und ja, zum Schluss habe ich gedacht, ich sage jetzt doch was zum Thema Podcasting und Geld, weil ich hatte beim letzten Stricktreff im Morgenrot eine ganz heiße Diskussion mit Nasin über die, ja, über so Spendenbettelei bei Podcasts und über dass man, ob man Podcasts kostenpflichtig machen kann und so. Oh, ich versuche hier gerade so ein. Ja, ich bin jetzt im Prinzip fertig mit Zwirnen und habe hier noch ein Reststück und das versuche ich gerade mit Hilfe dieses Andenzwirnens noch zu verwerten. Das ist auch gar nicht so leicht. Ah, ist doch ganz schön viel noch übrig, weil es echt zu dünn ist. Ja, kriege man schon hin. Wobei ich stehen geblieben. Genau, Podcasts und Kohle. Also zuerst wollte ich mal informieren darüber, was der Podcast als solches so frisst. Ich habe im Internet geguckt und es gibt im Prinzip keine Möglichkeit, wenn man podcastet, dies kostenlos zu tun. Zum Beispiel kann man, wenn man Videos macht oder so, kann man die kostenlos bei YouTube reinstellen. Sowas gibt es für Podcasts nicht. Also es gibt für Musiker gibt es eine kostenlose Seite, wo man seine Sounddateien hochladen kann? Oder ich glaube, dass sie kostenlos ist. SoundCloud nennt sich die. Aber das ist halt auf Musiker zugeschnitten, deren Dateien sehr viel kürzer sind und die nicht irgendwie eine ganze Chronologie von Folgen dort haben müssen. Da hat man dann so ein Limit von irgendwie 100 Megabyte oder hat weiß was ich. Jedenfalls hat man ein Limit, was man als Podcasterin mit 3 Folgen überschreiten würde. Und ja, also ich kenne einen Hosting-Service, wo man Audiodateien hochladen kann und die so ein 200 Megabyte im Monat Limit haben. Da kann man zur Not mit kostenlos podcasten, aber da gibt es halt auch so gewisse Nachteile mit. Also das Fazit, was ich sagen will, ist, wenn man podcastet, muss man dafür abdrücken. Und man kommt meist nicht unter 5 Euro im Monat, kommt man nicht hin. Die günstigsten Podcast-Hoster kosten so einen Fünfer im Monat. Und wenn man eine Webseite hat, die entsprechend ausgestattet ist, um podcasten zu können, dann zahlt man da auch ab 5 Euro aufwärts im Monat. Und aus diesem Blickwinkel finde ich das schon verständlich, wenn man sagt irgendwie, Leute, ihr könnt gerne was spenden, damit der Podcast unterstützt wird. Weil es ist ja nicht nur die Ausrüstung oder so, die man zum Podcasten braucht, sondern es ist halt tatsächlich das monatliche Hosting. Es kostet dann halt, was weiß ich, zwischen 60 und 100 Euro im Jahr, denke ich, als so ein kleiner Hobby-Podcast, was man so reinsteckt. Und ja, aber ich muss sagen, ich habe eine Webseite, die kostet mich zwischen 6 und 7 Euro im Monat. Und da ist erstmal genug Platz, um auch meine Podcasts drauf zu speichern. Da brauche ich jetzt erstmal nicht noch einen zusätzlichen Ding bezahlen. Und wenn ich jetzt so weiter podcaste, dann kann es schon sein, dass das in einem Jahr voll ist, der Platz, den ich habe. Und dann muss ich halt sehen, wie es weitergeht. Vielleicht buche ich mir dann auch so ein bezahltes Podcast-Hosting und mache mir einen Donation-Button oder auch nicht. Weiß ich nicht so genau, was jemand im Podcasting auf Deutsch Forum erwähnt hat und was total klasse ist, ist Flatter. Also das ist so ähnlich klingt geschrieben, so ähnlich wie Flickr, nur halt Flatter wie von Flattering, also jemanden schmeicheln. Und das Prinzip ist quasi so, dass man sagt, ich will im Monat so und so viel Geld insgesamt für alle Projekte bezahlen, die ich gut finde und die ich, denen ich mit meinem Beitrag schmeicheln will. Und dann sagt man, was weiß ich, ich zahle 3 Euro jeden Monat für gesammelt für alles, was ich toll finde. Und wenn diese Sachen dann so einen Flatter-Knopf haben, dann kann man den klicken und dann wird diese Festsumme von 3 Euro im Monat anteilig auf die Projekte, für die man klickt, verteilt. Also es ist so ähnlich, wie wenn man, was weiß ich, so einen Love-Button bei Ravelry im Forum klickt und dann würden alle, deren Herzchen man geklickt hat, würden einen kleinen Obolus kriegen und das wäre dann der Anteil von dem, was man gesagt hat, das will ich im Monat zahlen. Wenn man gar nichts klickt, dann wird das Geld an eine wohltätige Organisation gespendet. Und ich glaube, man kann da auch selber bestimmen, an welche. Also es wäre natürlich auch eine nette Art, so was weiß ich, an Amnesty oder so zu spenden. Ja. Leider ist Flatter sehr ungebräuchlich und unbekannt. Ich habe außer bei Jinx im Blog noch nie Flatter-Knöpfe gesehen. Aber eigentlich verdient das Konzept mal bekannter zu werden. Ja, vielleicht sollte ich mir so einen Flatter-Knopf holen. Ich meine, wird zwar nichts mehr rumkommen, aber es wäre schon, ich finde es eine gute Idee. Kann man total gut mal machen. Gut. Dann sind wir hiermit wirklich am Ende des Podcasts angekommen. Freut mich, wenn ihr mir wieder so lange zugehört habt und ich hoffe, es hat euch nicht gelangweilt und gefallen und so weiter. Wenn ihr Bock habt, mir einen Kommentar zu hinterlassen, dann könnt ihr das tun auf meinem Blog, der sich findet unter distel.today.net. Wie Today geschrieben wird, ich glaube, das ist jetzt so schon so fast ganz schön bekannt. Ich weiß nicht, ob ich es echt jedes Mal buchstabieren soll. Oder ihr könnt mir eine Mail schreiben an distel@spiritvoices.de. Ja, ich freue mich echt wieder mal über die ganzen Kommentare von der letzten Folge oder zu den letzten Folgen. Und da ja bald Februar ist, werde ich, denke ich mal, Anfang Februar die Hexipuff Gewinnerinnen ziehen vom letzten Podcast und dann im nächsten Podcast sage ich dann, wer sie gewonnen hat. Bis dahin wünsche ich euch eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Bis demnächst. Tschüss.